Ja, an der Uni Wien hat die Einführungsvorlesung im Strafrecht begonnen. Willkommen daher zu einer Podcast-Folge AT Reloaded in der Kategorie Klartext Strafrecht STEOP, Studieneingangs- und Orientierungsphase. Und wir kommen dazu, was bisher in der Vorlesung geschah. Sie hören mich am Mikrofon, Ingeborg Zerbes und
Pia Ogris.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Als erstes ist in der Vorlesung gesprochen worden darüber, was Strafrecht überhaupt eine Funktion hat. Die Funktion ist der Schutz vor besonders verwerflichen Angriffen gegen besonders wertvolle Rechtsgüter. Nicht zu verwechseln mit einem Verstoß gegen die Rechtsordnung als solches. Wer gegen Verwaltungsrecht, wer gegen Zivilrecht verstößt, ist nach dortigen Normen zur Verantwortung zu ziehen. Strafrecht mit einer Stigmatisierung der Tat ist ein enger Bereich für, wie gesagt, besonders bedeutsame Rechtsgüter, zu schützen gegen besonders verwerfliche Angriffe.
Falls Sie in der Vorlesung waren, dann können Sie sich vielleicht erinnern, wir haben das diskutiert zum Beispiel am Beispiel des Dickpick-Paragraphen. Jetzt haben wir ja seit kurzem einen, der in Kraft getreten ist, am 1.9., der das Verbot der unerwünschten Zusendung von Genitalaufnahmen. Und schon in der letzten Koalition, in der letzten Regierung, gab es Pläne, so einen Paragraphen umzusetzen. Das ist dann aber tatsächlich daran gescheitert, dass man sich nicht einigen konnte, ob man den jetzt, wie die Frau Professor gerade erklärt hat, im gerichtlichen Strafrecht verankert, wo es dann wirklich das Gerichtsverfahren gibt, diese Strafe gibt, dann das entsprechende Stigma. Oder man sagt, nee, das wollen wir nur im Verwaltungsstrafrecht haben. Weil das steht grundsätzlich dem Gesetzgeber eigentlich frei. Also es gibt dann aber Prinzipien zu beachten, zum Beispiel das Ultima Ratio-Prinzip, Strafrecht wirklich nur bei schwersten Angriffen auf Rechtsgüter einzusetzen und bei besonders schweren Übertretungen dessen, was wir als Gesellschaft für Normen haben. Dann gibt es das Sachlichkeitsgebot in der Verfassung. Und dann haben wir auch noch in der Verfassung zum Beispiel, dass man bei besonders schweren Straftaten, das kennen Sie schon aus dem Verfassungsrecht, dass man da Laienbeteiligung braucht im Gerichtsverfahren. Aber ganz grundsätzlich kann sich das der Gesetzgeber eigentlich ja aussuchen, wo er was normiert.
Ja, und wenn er es im Strafrecht normiert, dann ist ihm bewusst natürlich und dann zielt er damit, dass mit dieser Handlung, die im Strafrecht sozusagen angesiedelt ist, dass er damit mit einer Strafdrohung und dann bei der Verhängung einer Strafe durch die Gerichte ein Stigma letzten Endes ausspricht oder dass das dann dem Täter droht. Was hat dieses Stigma, die Strafe, eine bewusste und gewollte Zufügung eines Übels? Ist es letzten Endes gegen jemanden, der eine strafbare Handlung begangen hat? Was hat das eigentlich für einen Zweck? Zwei große Zwecke unterscheidet man, spezialpräventive Zwecke. Der Täter, die Täterin soll von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten werden. Also die Strafe soll auf die Person, die straffällig geworden ist, wirken, abschreckend wirken, abhaltend wirken, Resozialisierung wirken, das steht wohl im Vordergrund, jedenfalls der Idee nach. Und generalpräventiv, Generalprävention als große zweite Gruppe, die Norm, die übertretene Strafrechtsnorm, dieser besonders verwerfliche Angriff, der per Strafdrohung verboten ist, diese Norm wird bekräftigt, du sollst niemanden töten, du darfst niemanden töten, wenn du es tust, dann droht dir ein Strafübel. Töten, verletzen, bestehlen, betrügen. Ja, generalpräventiv eine positive Verstärkung der Norm, auch letzten Endes um Lynchjustiz abzuwenden, weil wenn der Staat nicht reagieren würde, würde das Volk reagieren, Punkt 1. Aber auch Abschreckung der Bevölkerung, wenn ich das täte, dann würde mir das passieren, das mit der Strafe. Ja, das ist sozusagen die Idee hinter der Generalprävention. Im Vordergrund steht die positive Generalprävention im Hinblick auf Normbestätigung. Man überlässt es nicht dem einzelnen Betroffenen sich zu wehren gegen derartig schwere Übergriffe, sondern der Staat nimmt es in die Hand, der Staat reagiert. Was haben wir jetzt für Bereiche im sogenannten Kriminalstrafrecht? Bitte nicht verwechseln, noch einmal mit Verwaltungsstrafrecht. Verwaltungsstrafrecht hat eben diese stigmatisierende Wirkung nicht. Was gibt es jetzt aber im Kriminalstrafrecht, im justiziellen Strafrecht für Teilbereiche? Wir kennen einen allgemeinen Teil. Bei dem stehen wir gerade in der Vorlesung, ja. Da geht es darum, wann ist ein Tatbestand erfüllt, wann ist er rechtswidrig erfüllt, unter welchen Umständen ist es entschuldigt. Das gilt für alle strafrechtlichen Delikte in der gleichen Art. Das ist immer mit zu prüfen, wenn man sich überlegen muss, ist eine Person für ein bestimmtes Verhalten strafbar oder nicht. Ein anderer Teil ist der sogenannte besondere Teil, der beginnt im Strafgesetzbuch bei § 75 mit der vorsätzlichen Tötung ist gleich Mord. Also da geht es jetzt wirklich um die Aufzählung des verbotenen Verhaltens, des per Strafdrohung verbotenen Verhaltens. Immer so geregelt, wer dies oder das tut, wer einen anderen tötet beispielsweise, ist strafbar und dann ist ein bestimmter relativ breit gesteckter Strafrahmen im Gesetz. Bei der vorsätzlichen Tötung, beim Mord ist es 10 bis 20 Jahre oder sogar lebenslang. Ja? Aber es gibt auch ganz harmlose Delikte wie dem Diebstahl, das mit höchstens 6 Monaten Freiheitsstrafe bedroht. Ja? Also wir aber sind doch relativ breite Strafrahmen, 5 bis 15 Jahre zum Beispiel für einen schweren Raub und so weiter. Und Sie sehen, die Schwere der Delikte ist natürlich abgestuft nach der drohenden Strafe. Wir haben den allgemeinen Teil, diesen besonderen Teil, in dem die einzelnen Delikte sozusagen aufgezählt sind. Wir haben aber auch den allgemeinen Teil 2. Das ist alles, was im allgemeinen Teil 2 ist geregelt, alles über Strafen und Maßnahmen. Was ist eine Freiheitsstrafe? Was ist eine Geldstrafe? Wann wird eine Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe umgerechnet? Im besten Fall, wann wird eine Freiheitsstrafe oder auch eine Geldstrafe nur bedingt ausgesprochen? Unter Festsetzung einer Probezeit, wann ist jemand bedingt zu entlassen, unter welchen Umständen ist jemand bedingt zu entlassen. Also das ist alles die Lehre von der Rechtsfolge, die Lehre von der Strafe, ist also im allgemeinen Teil 2 geregelt und das Ganze ab dem Verdacht einer strafbaren Handlung bis zum rechtskräftigen Urteil, das richtet sich nach einem eigenen Verfahrensrecht, nach dem Strafverfahrensrecht, geregelt primär in der Strafprozessordnung. Ja, das materielle Strafrecht, allgemeiner Teil, besonderer Teil, allgemeiner Teil 2 ist im Strafgesetzbuch geregelt. Das Strafverfahrensrecht in der Strafprozessordnung.
Genau, die Frau Professor hat gerade schon gesagt, im besonderen Teil finden Sie die Beschreibungen, welche konkreten strafbaren Handlungen sind bei uns mit gerichtlicher Strafe bedroht. Und die Frage, die man sich dann immer noch stellen muss, ist, wie versteht man jetzt solche Delikte, solche Gesetze im besonderen Teil? Und da kennen wir im Strafrecht ein paar besondere Auslegungsprinzipien oder ein großes besonderes Auslegungsprinzip eigentlich. Wir nehmen auch die klassischen 4 Auslegungsmethoden, die Sie schon kennen aus den anderen Fächern. Und hinzu kommt aber noch der Paragraph 1 StGB, also mit dem startet sogar unser Strafgesetzbuch, wo drin steht, eine Strafe oder vorbeugende Maßnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die unter eine ausdrückliche gesetzliche Strafdrohung fällt und schon zum Zeitpunkt ihrer Begehung mit Strafe bedroht ist. Und daraus leiten wir zwar fundamentale Prinzipien ab, oder ein Prinzip eigentlich, die zusammenfallen, das Analogieverbot und das Rückwirkungsverbot. Analogieverbot heißt wirklich, es gibt keine Strafe ohne ausdrückliche, geschriebene gesetzliche Bestimmung. Das heißt, die Grenze für die Auslegung ist im Strafrecht immer der äußerst mögliche Wortsinn. Ich darf nicht das Strafgesetz, weil es mir richtig erscheint, auch auf einen Sachverhalt anwenden, der nicht ganz klar im Gesetz festgeschrieben ist. Also Analogien zu Lasten von Tätern oder Täter sind immer verboten im Strafrecht. Und dann gibt es noch das Rückwirkungsverbot, dass Strafgesetze nur auf Daten anzuwenden sind, wenn die Tat vor Inkrafttreten der Norm begangen worden ist. Also da haben wir Rückwirkungsverbot und auch wieder nur zu Lasten von Täterin oder Täter.
Der Sinn dahinter ist natürlich, dass Strafrecht eine Verhaltensanforderung ist und man soll, während man sich verhält, bereits jetzt schon wissen, das ist strafbar oder nicht. Wenn ich sozusagen mich verhalte und zu dem Zeitpunkt meiner Handlung ist ein Verhalten noch nicht strafbar und nachher, ein Jahr später wird mir gesagt, das war strafbar, was du gemacht hast, da hätte ich ja mein Verhalten nicht danach ausrichten können. Und Strafrecht soll die Menschen ja ansprechen. Stichwort positive Generalprävention. Ja? Strafrecht soll von dem verbotenen Verhalten abhalten. Das könnte es nicht, wenn es rückwirken würde. Ja? So, und wie machen wir das jetzt? Wann ist eine Handlung eine Straftat? Das ist eigentlich die große Fragestellung des allgemeinen und dann des besonderen Teils. Wann ist eine Handlung eine Straftat? Erstens, wenn sie einen Straftatbestand erfüllt, objektive Ebene, also wenn jemand ein Verhalten setzt, das im Strafgesetzbuch als eine mit Strafe bedrohte Handlung definiert ist. Wer einem anderen eine fremde, bewegliche Sache wegnimmt, der begeht einen strafbaren Diebstahl, wenn er einen entsprechenden Vorsatz hat, dazu komme ich gleich. Ja? Also der begeht jedenfalls objektiv einen Diebstahl. Also jedes Verhalten, damit es als strafbar gesehen wird, muss einen solchen explizit geschriebenen Analogieverbot, einen explizit beschriebenen Straftatbestand erfüllen. Es muss alle Elemente, die von außen wahrnehmbar sind, müssen im Gesetz als Element einer strafbaren Handlung geregelt sein. Bei den Vorsatzdelikten, und das sind sehr viele Delikte, sind Vorsatzdelikte, bei den Vorsatzdelikten ist es so, dass diese Straftatbestände, diese äußeren Abläufe auch vorsätzlich begangen werden müssen, heißt, dass der Täter zumindest ernstlich für möglich hält und sich damit abgefunden hat, dass er diese Elemente in die Welt setzt, also dass er so eine Handlung setzt, die dann einem gesetzlichen Tatbestand entspricht, einer gesetzlichen Formulierung entspricht. Und Achtung, woraus kann man jetzt schließen, dass ein Vorsatzdelikt vorliegt? Das schließt man über den Paragraph 7 Absatz 1 Strafgesetzbuch allgemein, in dem es angeordnet, wenn das Gesetz nicht anderes bestimmt, ist nur vorsätzliches Verhalten strafbar. Und wenn wir dann den Mordparagraph zum Beispiel lesen, die Straftatbestand des Mordes, Paragraph 75, da steht, wer einen anderen tötet, ist und so weiter, sogar mitunter bis zu lebenslanger Strafe zu bestrafen. Wer einen anderen tötet, von Vorsatz steht da nichts, aber Sie lesen den Paragraph 7 Absatz 1 mit. Hier ordnet das Gesetz nichts anderes an als den objektiven Tatbestand. Heißt, es ist ein Vorsatzdelikt. Das heißt, Mord ist zusammengelesen mit Paragraph 7 Absatz 1 immer nur als Mord strafbar, wenn vorsätzlich begangen. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass dieser Vorsatz sozusagen in die Delikte hineinzulesen ist, wenn nichts anderes wie Fahrlässigkeit dabei steht. Fahrlässigkeitsdelikte, die sind eigentlich vom objektiven Tatbestand her gleich, parallel. Ja? Es fehlt ihnen aber eben genau diese innere Beteiligung, dieses Wissen und Wollen, dieses ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden mit der Erfüllung eines Tatbestandes. Ihnen fehlt, kann man auch sagen, der sogenannte innere Tatbestand. Ihnen fehlt der Vorsatz. Ein Fahrlässigkeitsdelikt besteht nur dann, wenn explizit eben auch die fahrlässige Begehung mit Strafe bedroht ist. Richtwert bei Tötungs- und Körperverletzungsdelikten ist einmal eine ganze Reihe von vorsätzlicher Tötung, vorsätzlicher Körperverletzung jeder Art. Und dieser Bereich ist auch abgebildet im Fahrlässigkeitsbereich. Es gibt eine Fahrlässigkeitstötung mit einer viel milderen Strafdrohung, nur bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Und es gibt diverse fahrlässige Körperverletzungsdelikte. Vermögensdelikte hingegen sind so gut wie immer, beim Konkurs ist es ein bisschen anders, aber Sie können sich jetzt als Richtwert merken, Vermögensdelikte können nur vorsätzlich begangen werden. Es gibt, jedenfalls nach Strafgesetzbuch, so gut wie kein fahrlässiges Vermögensdelikt. Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung, Diebstahl, durchwegs handelt es sich dabei um Vorsatzdelikte. Also keine Abbildung im Fahrlässigkeitsbereich. Sie werden bei Sachbeschädigung 125 StGB, Strafgesetzbuch, wer eine fremde Sache beschädigt und so weiter, ist strafbar, das ist ein Vorsatzdelikt. Es gibt aber keine Bestimmung, die sagt, wer fahrlässig eine fremde Sache beschädigt und so weiter, ist strafbar. Heißt, die fahrlässige Sachbeschädigung ist schlichtweg nicht strafbar. Zivilrechtlicher Schadenersatz natürlich schon. Strafbar ist es nicht, wenn Sie fahrlässig nur einen Sachschaden wo herbeiführen.
Also grundsätzlich eben mal Unterscheidung objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, wobei beim Fahrlässigkeitsdelikt prüft man keinen subjektiven Tatbestand. Und auf objektiver Tatbestandsebene gibt es verschiedene Elemente des objektiven Tatbestands, sogenannte Tatbestandsmerkmale, die eben erfüllt sein müssen. Und einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch besprochen in der Vorlesung. Und zwar, wann immer es einen Erfolg gibt, zum Beispiel, wer einen anderen tötet, Paragraph 75, der Erfolg, der eingetreten sein muss, ist, dass jemand stirbt, der Tod eines Menschen, dann muss ich mir auch überlegen, ich habe eine Tathandlung von Täter oder Täterin und ich habe diesen Erfolg. Und kann ich den Erfolg der Tathandlung wirklich zurechnen? Und zwar in einer faktischen Ansicht oder Perspektive und in einer rechtlichen Ansicht. Faktisch prüfen wir das anhand der Kausalität. Also die Conditio sine qua non, die kennen Sie bestimmt schon alle. Wenn man sich das TäterInnenverhalten wegdenkt, entfällt dann der Erfolg in seiner konkreten Gestalt. Dann ist die Tathandlung kausal für den Erfolg. Und dann kommen noch drei Ebenen der objektiven Erfolgszurechnung dazu. Das ist der Adäquanzzusammenhang, der Risikozusammenhang und die Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigem Alternativverhalten, wo ich mir das Ganze noch einmal mehr im Detail anschaue, aus einer rechtlichen, aus einer wertungsmäßigen Perspektive, können wir es im rechtlichen Verständnis zuordnen. Beim Adäquanzzusammenhang geht es um die Lebenserfahrung. Da fallen Fälle raus, wenn etwas wirklich ganz außerhalb jeglicher Lebenserfahrung liegt, dass so ein Erfolg nach so einer Tathandlung eintritt. Also ganz komische Sachen, wenn jemand zum Beispiel, ich boxe jemanden nieder und der bleibt am Boden liegen und dann, bevor er aufstehen kann, stürzt der Meteorit vom Himmel. Sowas wäre ganz krass außerhalb jeglicher Lebenserfahrung und dann hätten wir diesen Adäquanzzusammenhang nicht. Beim Risikozusammenhang schauen wir uns an, ob der Schutzzweck der Norm gegeben ist. Das heißt, ob es diese Verhaltensnorm genau deshalb gibt, damit solche Erfolge nicht eintreten. Da haben wir uns auch noch über Durchbrechung des Risikozusammenhangs und in welchen Fällen der fehlen kann unterhalten. Das lesen Sie dann am besten nochmal im Skriptum nach. Das wird jetzt sehr lang.
Das würde jetzt wirklich zu weit gehen. Das ist ein großes Kapitel im Skriptum. Der Risikozusammenhang ist ein wichtiger Bereich, wenn man sagt, der Schutzzweck der Verbot, des verbotenen Verhaltens, der Schutzzweck der verletzten Verbotsnorm, also zum Beispiel der Straßenverkehrsordnung, ja, bei einem Fahrlässigkeitsdelikt. Der Schutzzweck ist durchbrochen, der ist nicht gegeben durch eine bestimmte Verwicklung nachher, die zwar in der Lebenserfahrung liegt, Rettungswagen hat einen Unfall beispielsweise nachher, ja, der zwar in der Lebenserfahrung liegt, aber letzten Endes kann man das nicht mehr als ein Werk des Täters sehen, wenn das leicht verletzte Opfer durch einen Verkehrsunfall, durch eine unglückliche Verkettung von Umständen, Sorgfaltswidrigkeit zum Beispiel des Arztes und so weiter, grobe Sorgfaltswidrigkeit des Arztes oder Pflegepersonals, wenn das Opfer dann deswegen stirbt. Dann kann zwar die Verletzung zugerechnet werden, aber nicht mehr diese schwere Folge des Todes. Also zwischen der Handlung, sorgfaltswidrigen Handlung, verbotenen Handlung und dem letzten Endes eingetretenen Schaden ist noch einmal eine Unterbrechung in der Zurechnung, sagt man. Ja? Es kann strafrechtlich nicht mehr vorgeworfen werden, auf einer Wertungsebene. Kausal ist man natürlich geworden. Aber Einzelheiten haben jetzt da gar keinen unbedingten Platz. Ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Es ist eigentlich alles gefallen, was wir brauchen, um zu sagen, wann ist ein objektiver Tatbestand erfüllt. Natürlich, wenn ein Täter, wenn ein Mensch handelt, wenn das ein sogenanntes Sonderdelikt ist, wie Amtsdelikte beispielsweise, dann muss man auch besondere Eigenschaften des Täters prüfen. Zweitens einmal, und das ist das Wichtigste, wir prüfen eine bestimmte Tathandlung. Es ist ein Strafrecht, ist immer ein Verhalten und es ist immer ein verbotenes Verhalten, und zwar aus anderen Blickwinkeln außer als tatbestandlich. Ja? Ein verbotenes, ein sorgfaltswidriges Verhalten, ein verbotenes Risiko gegen ein Rechtsgut. Die Tathandlung, das ist das Allerwichtigste, also der Täter und die Tathandlung. Dann gibt es bei manchen Delikten, beim Diebstahl beispielsweise, ein Tatobjekt, das ist die fremde bewegliche Sache, oder bei Tötungsdelikt, das ist der andere Mensch. Und dann gibt es bei den meisten Delikten auch diesen sogenannten Erfolg, wie er jetzt angesprochen worden ist, wenn man neben der Handlung oder in der Handlung auch noch herauslesen kann, dass von der Wirklichkeit abgrenzbare Wirkung eintritt. Also wenn ich eine Tötungshandlung setze, dann habe ich als Wirkung dieser Tötungshandlung eine Leiche. Und dass man sozusagen diesen Taterfolg, Tötungshandlung und Tathandlung extra prüft, Taterfolg, wenn das ein Erfolgsdelikt ist. Die meisten Delikte sind Erfolgsdelikte. Und dann prüft man zwischen Handlung und diesem endgültigen Erfolg, den die Handlung hatte, im Sinn von Kausalität, die Kausalität, die Zurechnung, Kausalität, Punkt 1 und Punkt 2, auch diese sogenannte normative Zurechnung. Ist dieser Erfolg wirklich noch ein Werk des Täters im wertenden Sinn? Ist seine Tathandlung wirklich noch die verantwortliche Tathandlung für einen schweren Erfolg? So, das zum objektiven Tatbestand. Und bei den Vorsatzdelikten kommt noch dieser subjektive Tatbestand, der Vorsatz, hinzu. Das Wissen und Wollen der Tat, genauer geregelt in § 5 StGB. Grundsätzlich genügt, dass der Täter vorsätzlich handelt, wenn er es ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, alle Elemente eines objektiven Tatbestandes zu erfüllen. Das ist relativ niederschwellig. Und ob Vorsatz vorliegt oder nicht, kann man oft nur aus äußeren Umständen ableiten. Und dazu jetzt noch einen abschließenden Fall, die Raserfälle. Wir haben die in der Vorlesung besprochen. Wenn zwei Personen sich ein absurdes Autorennen liefern. Sie fahren mit 200 km/h über den Gürtel zu einer stark befahrenen Zeit. Und dann bauen sie, was ja fast schon zu erwarten war, einen Unfall. Fast schon zu erwarten waren, das ist das Stichwort. Handelnd einen Unfall, bei der jemand zu Tode kommt. Was ja wirklich leicht passieren kann. Frage daher, war das bloß fahrlässige Tötung? Und zwar grob fahrlässige Tötung, das wäre dann eine Strafdrohung von bis zu 3 Jahren. Oder aber hatten solche Autoraser, die sich in ihrem Auto manchmal fühlen wie in einem Panzer, hatten die sogar Tötungsvorsatz. Dann sind sie nämlich Mörder. Oder versuchte Mörder, wenn einer dann Erfolg hat und der andere nur mitgemacht hat. Ja, auch das wäre dann sozusagen, oder sogar Mittäterschaft für einen Mord. Alles Mögliche, aber jedenfalls dann wäre das Mord. Es hängt davon ab, wie man dieses äußere Verhalten beurteilen muss. Weil der Täter wird nicht sagen, ja, das war für mich in Ordnung, dass ich da jemanden töte. Damit habe ich mich abgefunden. Die werden wahrscheinlich sich so verantworten, dass sie sagen, ja, natürlich habe ich gewusst, das ist gefährlich, aber ich habe gedacht, ich habe das im Griff. Ich hätte nie gedacht, dass jemand stirbt. Und dann müssen sie sich natürlich vorhalten lassen, wenn sie ein besonderes, sicheres Auto haben. Wenn die Umstände wirklich absurd gefährlich waren. Ja, und vielleicht sogar vor dem Hindernis, auf das sie zugefahren sind, nicht einmal Bremsmanöver eingeleitet worden sind, ja, dann wird man, auch wenn sie sich dagegen wehren in ihrer Vernehmung, wird man sagen müssen, das ist vorsätzlich, weil man zumindest ernstlich für möglich und sich damit abgefunden hat, dass jemand zu Schaden kommt. Weil bei einem absurd gefährlichen Verhalten man in Kenntnis dieser absurden Gefahr trotzdem gehandelt hat. Je gefährlicher ein Verhalten ist, das man mit Kenntnis der Umstände dennoch setzt, desto eher wird man sagen, das ist nicht nur ein ernstlich für möglich halten, sondern sogar ein sich abfinden. Und dann hat man einen eklatanten Strafbarkeitsunterschied bei einer fahrlässigen Tötung von bis zu 3 Jahren in einem schweren Fall versus Mord bis lebenslang im schweren Fall. Ja, ich glaube, wir können uns verabschieden. Ingeborg Zerbes.
Und Pia Ogris.
Und an den Reglern und an der Schneidetechnik Sarah Obino. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie auch in die Vorlesung.